alle sehr herzlich an diesem strahlenden Nachmittag. Aber ich kann Ihnen sagen, in mir sieht es jetzt genauso aus wie draußen. Ich habe mir etwas total anderes vorgestellt. Ich denke, da sitzen so 5 bis 7 oder 11 um einen runden Tisch und fragen mich so einige Dinge über das Erleben eines Großstadtpfarrers. Und nun stehe ich hier, ich armer Tropf, so wie am 13. Januar, das gehört auch zum Erleben, in diesem Jahr ist mir was passiert, was mit einer fast 30-jährigen Pfarrerstätigkeit noch gar nie passiert ist. Wir hatten in Stuttgart Allianz Gebetswoche. Und zum Abschluss ist immer ein schöner, großer Gottesdienst in der Stiftskirche, Sonntagabend um 18 Uhr, Abschluss der Allianzgebetswoche. Und wir hatten diesmal Peter Strauch eingeladen, als besondere Krönung und Abschluss. Schon vor 1,5 Jahren, war alles klar. Und um 5:30 haben wir uns versammelt in der Sakristei, wie so oft, natürlich klar, wenn man von auswärts kommt. Der Prediger noch nicht da, aber wir waren alle der guten Hoffnung, es wird alles recht und alles gut. Es war schon immer, 30 Jahre habe ich das überhaupt nie anders erlebt. Der Prediger kommt eben, der ist da, da wird schon Gott dafür sorgen. Und so 5:05 wagte einer noch mal zu sagen, einer der Brüder, Herr Isler, wissen Sie bestimmt, dass er kommt? Ich so, ja, das ist ja gut, selbstverständlich. Ich sage, wir läuten mal 3 Minuten länger, wir haben so schöne Glocken in Stuttgart. Und dann läuteten wir 5 Minuten, 6 Minuten. Ich sagte, wir läuten 10 Minuten. 10 Minuten geläutet, aber dann ging es nicht mehr. Die große Kirche, die Leute wurden etwas unruhig. Aber ich sagte, wir haben erstens Allianz-Chöre, wir haben zweitens Allianz-Posaunen, die haben noch einige Reservestücke drauf. Wir blasen und singen. Und neben mir stand dann Winrich Schiffbuch und der sagte, ich gehe mal raus und ich schaue nach einem Parkplatz. Wenn der kommt, der so einen Parkplatz hat, 2 andere Brüder, die auch dabei standen, die sagten, wir gehen mal hinten und schauen, dass alles läuft. Und dann stand ich plötzlich so allein hinten in der Sakristei. Und dann war es 6:30. Und ein Peter Strauch war nicht da. Es war auch nichts mehr zu singen, es war nichts mehr zu lesen. Und ich fragte, wo ist denn das Schiffbuch? Ja, der guckt nach dem Parkplatz. Wo sind die anderen Brüder? Ja, die sitzen wahrscheinlich ganz hinten und beten. Und so ist mir zum ersten Mal in meinem Leben vorgekommen, dass ich die Treppen zur Stiftskanzel hinaufging, ohne irgendeinen Gedanken. Ich wusste nur, die nächsten 15 Minuten muss gepredigt werden. Egal was, aber es muss gepredigt werden. Es hat gepredigt. Ich weiß nicht mehr wie, aber es ging vorüber. Und ich kann nur hoffen, dass das nur einmal im Leben vorkommt. Aber ich muss Ihnen sagen, heute ist fast ähnlich. Ein Rundgespräch, ein Erleben, so wichtig ist nun das Amt eines Pfarrers in Stuttgart, von dem man ja wahrlich nicht unbedingt sagen kann, dass eine Großstadt sei, immerhin eine große Stadt, als dass ich hier großtönend in diesem so würdigen und vielberühmten Saal in Württemberg etwas darüber sagen könnte. Aber ich denke einfach, lassen Sie mich zu Beginn doch ein paar geistliche Dinge sagen, wenn schon am letzten Gerstenmittag und Vorgerstenmittag Texte und Themen dran waren, so möchte ich Sie auch an einen Text erinnern, der mir besonders lieb ist. Und zwar einfach deshalb, weil meine Mutter so geheißen hat, wie diese Frau, die in jedem Text vorkommt. Ich selber stamme ja aus Oberndorf am Neckar und ich war dort auf dem Wege eines Waffeningenieurs und habe dann damals umgesattelt zur Theologie nach Tübingen. Und damals war in Tübingen der bekannte Theologieprofessor, dessen Namen Sie auch kennen, Dr. Helmut Thielicke. Und der hatte einen Ruf nach Hamburg bekommen und sagte, dass er nach Hamburg ginge, wer denn mit ihm ginge, die ersten Semester. Und da waren es zwei Schwaben. Der zweite war ich, die mit ihm nach Hamburg reisten in dieses Hamburger Semester, damals Theologie, droben an der Elbe mit Helmut Thielicke, der uns immer donnerstags zum Erbsensuppenessen eingeladen hat im Dammtor Bahnhof. Große, interessante Stunden mit diesem Mann zusammen, mit dem ich verbunden geblieben bin bis zum Schluss. Aber dort ging ich auch ins homiletische Seminar. Und dort musste ich eine Probepredigt ausarbeiten. Ich habe sie nie gehalten. Ist gut so. Aber dieser Text hat mich immer wieder beschäftigt und ich musste verschiedentlich darüber reden. Es ist der Text Apostelgeschichte 16, den Sie kennen. Vielleicht brauchen Sie ihn im Moment noch gar nicht aufschlagen. Dieser Text handelt von der Lydia. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, so wie eine Frau, die in Bayern geboren ist, eine Bayerin ist, oder so wie eine aus Hessen eine Hessin ist, oder so wie eine aus Baden eine Badenserin ist, so war das eine Lydierin. Eine aus Lydien und deshalb Lydia genannt. Und bevor ich von ihr erzählen will, müssen wir ja an den Ort ihrer Wirksamkeit kommen, nämlich nach Philippi. Und um dorthin zu kommen, verfolgen wir jenes vierköpfige Evangelistikteam, Paulus, Timotheus, Silas und Lukas, die sich in Antiochia aufgemacht hatten, damals zur zweiten Missionsreise, einen Plan, der eigentlich bis heute gilt. Sie sagten nämlich, das Evangelium darf nicht in der Enge bleiben, sondern muss in die Weite kommen. Und weiter sagten sie sich, das Evangelium muss in den Städten verkündigt werden. Wenn nämlich die Städte für den Herrn fallen, dann fällt auch das Hinterland dem Herrn zu. Ein interessantes geistliches Gesetz bis zum heutigen Tag. Brennpunkte der Welt müssen auch zu Brennpunkten des Christentums werden. Knotenpunkte des Verkehrs müssen zu Knotenpunkten des Reiches Gottes werden. Als ich damals gar nicht nach Stuttgart wollte und ich mich gegen meinen eindeutigen Ruf Gottes mit Händen und Füßen und damals noch bestehenden Haaren wehrte, ging ich zu einem alten Christen in Stuttgart, einem Dr. Zechnal, der eine Firma hatte und dem ich noch einmal sagte, dass doch mein Platz nicht in einer Großstadt sei. Und dann sagte er, du, wenn wir den Glauben in Stuttgart nicht festmachen können, dann zieht sich alles zurück auf die Schwäbische Alb. So wie ein Betttuch, das man ausspannt und loslässt, sich dann zurückzieht. So steht es eigentlich im Neuen Testament auch. In den Städten muss es verkündigt werden. So schwer das ist und so schwierig das ist. Und so sagten sie sich, wir gehen in die Städte Kleinasiens. Sie haben einen Missionsplan. Sicher, alles genau vorbereitet. Plan ihres Dienstes und dann? Und dann heißt es, der Heilige Geist wehrte ihnen. Durch Umstände, die wir nicht kennen, Kriegswirren, Erdbeben, Cholera, wir wissen nicht, war der Weg versperrt. Sie mussten also den anderen Weg einschlagen. Und auch von dort heißt es, dass der Heilige Geist ihnen wehrte. Schrecklich. Sie erreichen überhaupt gar keine Stadt. Nur ein schmaler Weg nach Nordwesten blieb offen und den wählten sie und kamen schließlich an in Troas, dem Krähwinkel, der letzten Ecke dieses ganzen Gebietes. Und dort saßen die vier zerschlagen und geschlagen. Eigentlich sollten doch die Fahnen von den Dächern der Städte, die Fahnen des Evangeliums von den Dächern der Städte grüßen. Und nun saßen sie weit ab. Sie wollten Straßen bahnen und nun waren sie selbst auf die Sackgasse geraten. Und dann waren sie in jenem Punkt, der mich immer wieder bewegt und mich heute auch immer wieder quält. Der Plan war zerrissen. Der Plan galt nicht mehr. Sie wollten etwas für ihren Herrn tun, wollten den Mund aufmachen und nun waren sie mundtot gemacht. Darf ich Sie ganz persönlich zu Beginn einfach fragen, was haben Sie schon alles eigentlich gewollt? Was haben Sie für Pläne gemacht? Und was ist daraus geworden? Was haben wir schon alles gewollt? Und was hat Gott daraus gemacht? Und je länger wir im Dienste dieses Jesus stehen, werden uns immer wieder Pläne zerfetzt und Wege durchkreuzt. Diese Stunden in Troas waren schwer und wir werden diese Troas-Stunden immer wieder erleiden. Und wer in der Großstadt arbeitet und größeren Städten, sicher auch in kleineren, wird Troas-Stunden nicht vermeiden können. Etwas gewollt und nichts daraus geworden oder sehr wenig daraus geworden. Und deshalb, wenn ich nachher auch Ihnen etwas erzähle und berichte, so ist es eigentlich immer unter dem Vorzeichen der Troas-Stunden. Ich habe vieles gewollt, ganz, ganz wenig ist daraus geworden. Und ich spreche eigentlich deshalb sehr ungern in einem großen Kreis über das, was wir tun oder wie es aussieht, weil es immer aussehen könnte, als ob wir etwas gemacht hätten. Pläne im Reiche Gottes werden zerrissen. Nur eines. Ich denke, beim Einschlafen hatte dieser Paulus plötzlich ein Gesicht, eine Erscheinung, also nicht wie jener Pfarrer auf der Kanzel, der ja plötzlich mitten in der Predigt zusammenfiel und dann aber gleich wieder da war und sagte, liebe Gemeinde, ich hatte eben eine Erscheinung. Alles schaute auf. Eine Alterserscheinung, liebe Gemeinde. Also, also eine solche meine ich nicht. Sondern er hatte jenes Gesicht, ein Mann aus Mazedonien in seiner Kleidung, erkennbar aus Griechenland, der sagte, komm herüber nach Mazedonien, komm herüber nach Europa und hilf uns. Und dem Paulus und seinen Begleitern wurde zur Gewissheit, dass Gott sie gerufen hatte. Gottes Wille war es, so schnell wie möglich durch Kleinasien zu kommen. Gottes Wille war es, so schnell wie möglich nach Troas zu kommen. Gottes Wille war es, so schnell wie möglich nach Philippi, nach Europa zu kommen. Gottes Wille war anders als der des Menschen Paulus. Sehen Sie, Gott ist nicht der verlängerte Arm unserer Wünsche, nie. Gott ist nicht die simple und geradlinige Antwort auf unsere Fragen. Ich bin der Ich Bin, sagte Gott. Und meine Wege sind nicht deine Wege. Meine Wege sind nicht eure Wege. Aber liebe Freunde, auch hierin ist erkennbar, oft Gottes Leitung ist die Umleitung. Die sind umgeleitet worden. Gottes Leitung ist die Umleitung. Gottes Führung sieht ganz anders aus. Oft sind unsere durchkreuzten Pläne Gottes Kreuzpläne. Das möchte ich unterstreichen. Und so habe ich es in mein Büchlein geschrieben. Durchkreuzte Pläne sind Gottes Kreuzpläne. Und dort, wo es nicht so läuft, wie wir denken im Reich Gottes, wie wir es denken in der Großstadt, dort vermute ich, dass Gott am Werke ist und gerade dort. Und so kamen sie ja nach Philippi. Und eben jetzt treffen wir wieder auf unsere Lydierin. Und ich möchte Ihnen zu ihr, dieser Frau, die mir imponiert hat, diese drei Sätze unterstreichen. Das war ja eine Frau, die auf Rot stand. Das wissen Sie ja. Die stand auf Rot. Doch, und zwar deshalb. Sie kam ja aus Thyatira, das war ihr Geburtsort, so wie ich aus Oberndorf. In Oberndorf, da gab es und gibt es Waffen, leider, bis zum heutigen Tag. In Thyatira gab es nur Schnecken. Es war ein Schneckendorf. Aber nicht irgendwelche Schnecken, sondern es waren Purpurschnecken. Und die wurden damals sicher auch von der Lydia gesammelt. Weil aus dem Saft der Purpurschnecken bis zum heutigen Tag der echte Purpur gewonnen wird. 12.000 Schnecken für 5 Gramm Purpur. Stellen wir vor. Unglaublich, wie viel die sammeln mussten. Und dann, nicht wahr, wenn dann durch dieses Rot, durch dieses Blau-Rot ein Stoff gezogen wurde, oder Wolle oder Seide, dann war es nicht irgendein Stoff, sondern war es Purpur. Etwas Großartiges, das die Leute liebten und auf das ganz bestimmt auch Lydia stand. Purpur war in. Purpur war großartig zu tragen. Purpur stand jedem. Und deshalb sagte sie sich, mit diesem Stoff muss ich doch eine andere Zukunft für mein Leben eröffnen. Sicher nicht hier in meinem Schneckendorf, aber vielleicht in Philippi, dem damaligen Paris. Das war das damalige Paris, da lebten die Römer, und die Römer, die waren ja ganz verrückt auf Purpur, das weiß man. Die standen alle drauf und sie sagten, dort eröffnen sie für mich nicht nur rosarote, sondern dort eröffnen sich für mich purpurrote Zeiten. Und so zog sie als Modefachfrau nach Philippi und eröffnete dort einen Laden, einen Tuchladen, sagen wir eine Modeboutique Lydia, an der Ecke, hauptsächlich besucht von den Römern. Also in der Bibel kein Wort gegen den Mord von Schnecken. Dort auch kein Wort gegen eine Frau, die solch einen wichtigen Posten einnimmt, sondern sie hatte dort ihren Platz. Gott hat Ja gesagt zu ihrem Platz und Gott sagt Ja zu unserem Platz. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen. Werden Sie von verschiedenen Dingen, ich bin überhaupt kein Großstädter. Ich leide an der Großstadt bis zu dieser Stunde. Aber wenn Gott einen an diesen Platz stellt, dann sagt auch Gott Ja zu diesem Platz. Und dort stand sie. Und dort hatte sie ihren Platz. Außer am Sabbat. Dort ging sie nämlich weg. Dort ging sie, hatte sie einen anderen Platz. Das war nicht der Sitzplatz im Sessel, das war auch nicht der Platz in der Küche, wo sie ihre Dinge zu tun hatte, oder im Keller, um die Wäsche der vergangenen Tage zu erledigen. Sondern sie verließ ihr Haus und ging hinaus auf ihren Stammplatz beim Gottesdienst im Grünen. Und dort versammelte sich immer so ein kleiner Frauenkreis. Männer haben es ja noch nie kapiert, um was es eigentlich geht. Das Reich Gottes wurde hauptsächlich von Frauen getrieben. Das Reich Gottes wird heute von den Müttern getrieben, nicht von den Vätern. Die hatten es kapiert und die Lydia auch. Und die Lydia sagte sich, weißt du, ich brauche doch mehr als ein bisschen Purpur. Ich brauche doch eigentlich, um richtig zu leben, mehr als bloß der Zugang zur Haute Couture in diesem Paris. Ich brauche doch mehr als diese Bekanntschaften und Freundschaften. Ich brauche doch viel, viel mehr. Sie spürt, dass wir mehr brauchen, um wirklich zu leben. Nicht nur ein bisschen Liebe und nicht nur ein bisschen Liebeleien, sondern wirklich Liebe. Nicht nur ein paar Freundschaften, sondern wirklich die Freundschaft dieses Gottes, den sie nicht ganz genau kannte, aber den sie verehrte. Nicht wahr, diese Frau, sie stand auf Rot. Und ich meine auch, wir mögen auf alle möglichen stehen, Musik oder Kunst oder Rot oder Grün oder Blau, aber zur Gemeinde stehen, zur Gemeinschaft stehen, immer dort zu bleiben, das hat doch sie kapiert. So wie die Flugzeuge Einflugschleisen haben, so hält Gott in der Welt dort Einzug, wo 2 oder 3 zusammen sind. Und das ist für mich ein Grundgesetz, in der Großstadt auch. Es kommt doch nicht auf irgendwas an, was wir jetzt auch noch anbieten könnten. Es kommt doch darauf an, dass es uns in der Großstadt gelingt, 2 oder 3 oder 13 zusammenzukommen zu lassen und sich zusammenfinden lassen über dem Worte Gottes. Sie stand auf Rot. Und dann das Zweite, was ich noch sagen möchte, ist, diese Frau sah nur Rot. Sie sah nur Rot. Gell? Damals in diesen Gottesdiensten, die gehalten wurden, in diesen Bibelstunden, wurde ja ganz bestimmt immer nur ein Thema verhandelt, nämlich das Grundgesetz Gottes. Die Gebote Gottes. Und sie wusste ja auch um die Wichtigkeit dieser Gebote Gottes. So wie wir es heute ja auch wieder begreifen. sollst Vater und Mutter ehren, sollst nicht Ehe brechen. Ich habe es ja gesagt, jede zweite Ehe in Stuttgart wird geschieden. Jede zweite Ehe. Du sollst nicht töten. Vor 14 Tagen wurde die ambulante Abtreibungsklinik neben der Frauenklinik eröffnet, eines hessischen Arztes in Stuttgart. Ambulant. 4 Stunden braucht's. Und dort gehen die Mädchen und jungen Frauen hinein, man sieht's. Und nach 4, 5 Stunden heraus. Und dazwischen Mord. Du sollst nicht töten. Alle reden vom Golf. Aber es redet niemand von der Abtreibungsklinik in Stuttgart. Stehen Sie, die Gebote, ohne Zweifel, die Rotlichter Gottes in dieser Welt, die den Weg zeigen. Aber letztlich, und so stelle ich mir vor, ging die Lydia doch immer wieder etwas unbefriedigt nach Hause. Das volle eigentliche Leben, die Bekanntschaft mit diesem Herrn hat sie nie entdeckt. Bis an jenem Morgen, den Sabbat. Da waren plötzlich diese 4 Männer, dieses Evangelistik-Team aufgetaucht. Und dann bekam der Paulus das Wort und von ersten Augenblick hing sie an seinen Lippen. Warum? Er erzählte immer nur eine Purpurgeschichte. Wirklich. Denn der Paulus erzählte von einem Mann, der einen Purpur besessen hat. Er konnte ihn nicht bezahlen. Die anderen hatten das Geld. Und die hatten ihm den Purpur umgeworfen. Sie hatten auch vorher seinen Rücken gegerbt. Und dann floss Blut in diesen wertvollen Purpur. Schon das hat ihr wehgetan. Und dann setzten sie diesem Mann noch eine Krone drauf und verhöhnten und spotteten ihn. Und so schleppten sie ihn hinaus ans Kreuz. Und dort wurde dieser Purpur verwürfelt und ein römischer Soldat freute sich wie ein Schneekönig, mit einem geschickten Wurf einen Purpur gewonnen zu haben. Und dann wurde der Mann hochgezogen und als er schrie, es ist vollbracht, da gab es am Tempel einen riesen Schaden. Kein Gebäudeschaden, aber ein Inventurschaden. Der ganz große und teuerste Purpur überhaupt. Nämlich der, der das Allerheiligste vom anderen Raum abtrennte. Der zerriss von oben an bis unten aus. Wie ein Blitz fuhr es in diese Frau. Denn nur sie konnte ja richtig einschätzen, welcher Wert dies alles bedeutet. Und dann passierte es. Das ist eben nicht nachzuvollziehen. Dann passierte es, dass ihr das Herz aufging und sie in dem allem Rot nur noch das Rot der Liebe Gottes erkannte. So viel ließ Gott sich dies alles kosten. So viel tat er, damit sie zur Erkenntnis dieses Gottes in Jesus kommt. Doch in allem Rot, die Rot, das Rot der Liebe Gottes. Und der Herr tat ihr das Herz auf, einer der schönsten Stellen. Möge das Ziel ihrer Arbeit sein, wohin sie auch gehen werden und wo sie auch jetzt stehen. Dass Menschen, mit denen sie zu tun haben, dass den Menschen das Herz aufgeht. Der Herr tut Herzen auf. Man muss nicht mit beschwertem Herzen, man muss nicht mit betrübtem Herzen, man muss nicht mit schuldbeladenem Herzen durch diese Welt gehen. Es gibt das Wunder des geöffneten Herzens. Eine Frau, die nur rot sieht und eine Frau, das ist das Letzte, die nicht rot wurde, die nicht rot wird. So, wie man gerne rot wird, wenn man auf sein Christsein angesprochen wird. Vielleicht haben Sie auch schon einmal gemerkt, bei dem kleinen Spielchen sind 3 Herren und ein Pförtner fragt, sagen Sie mal, was sind Sie eigentlich von Beruf? Und wenn Sie dann zu einem sagen, etwa zu mir, Sie sehen aus wie ein Schiffarzt, dann ist man stolz und freut sich. Oder Sie sehen aus wie ein Generaldirektor, noch besser, nicht wahr? Aber wenn einer direkt einem sagt, Sie sehen aus wie eine Diakonisse. Ja? Komisch. dann läuft man rot an und ist geniert, dass man es einem ansieht, dass man Christ ist. Wir genieren uns für unser Christsein. Ob das beim Gebet im Lokal ist oder wo auch immer. Wir werden rot. Diese Frau ist nicht rot geworden. Im Gegenteil. Sie ließ sich taufen. Das war ein offenes Bekenntnis, dass sie nun dem Herrn Jesus Christus gehört. Als Geschäftsfrau, Modefachfrau ließ sie sagen, ich bin getauft. Und dann, dem der Herr das Herz aufmacht, dem macht ja auch die Haustüre auf und die Hände auf und sie lud Paulus ein und gab ihnen Herberge. Sehen Sie, es ist großartig, wie Gott den Zugang nach Europa schaffte. Gott schafft es nicht mit Truppen und nicht mit Kreuzrittern, er schafft es durch das Herz einer einzigen Frau. Und ein einziger Mensch kann einen ganzen Landstrich verändern. Und wir säßen ja alle heute ja gar nicht hier, wenn nicht durch diese Lydia, durch diese Nadelöhr hindurch der Strom der roten Liebe Gottes gegangen wäre. Und so hat sie es versammelt, die Leute in ihrem Haus. Und ich sehe sie dort zwischen den Purpurballen saßen die Leute. Wissen Sie, es braucht Stiftskirchen, ganz bestimmt. Wir sind auch herzlich dankbar dafür. Es braucht immer wieder herrliche, große Säle, auch die Liederhalle. Es braucht es alles. Aber es braucht auch immer wieder, so wie damals, Räume, wo überschaubar sind. Wo man zwischen den Purpurballen, zwischen all den Dingen, die dort zum Hause gehören, zusammensitzt über dem Worte Gottes. In Kirchen ist es oft so kalt, spüre ich am Sonntagmorgen, so kalt. Hausgemeinden, Gemeinschaften brauchen wir. Herbergen, die erste Herberge waren Stoffladen. Die Herbergen des Reiches Gottes können nicht nur Kirchen sein, sondern jene Gemeinschaften, die Gott sei Dank auch von hier aus gepflegt werden in unserem ganzen Land. Eine Frau, die nicht rot wird. Die Purpurgeschichte der Lydia ist Gott sei Dank eine Wiederholungsgeschichte. Eine Wiederholungsgeschichte. Sie kann heute wieder passieren und hoffentlich passiert sie in unseren Großstädten. Soweit zu diesem Text und zu dieser Einleitung, aus der Sie vielleicht einiges gehört haben, was mich in einer solchen Stadt bewegt. Und nun würde ich Sie einfach gerne mitnehmen in die Stiftsgemeinde nach Stuttgart. Und wenn ich das eigentlich fast besser gewusst hätte, hätte man Sie eigentlich einladen sollen. Man hätte Sie nach Stuttgart transportieren können und ich hätte es Ihnen dort so zeigen können. Ich würde Ihnen gerne was sagen, einen kleinen Rundgang durch die Stiftsgemeinde und Ihnen dann drei Sätze sagen. Das gilt nicht nur für die Stiftsgemeinde, sondern das ist, glaube ich, für alle Gemeinden. Es ist eine Gemeinde, ist meiner Meinung nach, wenn sie eine richtige Gemeinde sein will, einmal eine Allianzgemeinde. Es ist dann eine Gemeinde, die im Welthorizont leben muss. Und es ist zum Schluss doch immer eine Gemeinde unterm Kreuz. Unterm Kreuz. Also, jetzt machen wir so. Ich weiß nicht, ob Sie nicht schon alle todmüde sind. Sie brauchen keine Angst haben, in 10 Minuten machen wir eine Pause, ja? Und vorher führe ich Sie jetzt noch als Fremdenführer. Ist mir eine Freude, Sie einzuladen nach Stuttgart in die Innenstadt, um dort einen Rundgang mit mir zu machen. Und die Stiftsgemeinde, meine Parochie, so vom Hauptbahnhof bis zum Dagblatturm, ist so ungefähr ein Drittel der City. Und in dieser Gemeinde wohnten vor dem Krieg 13.000 Gemeindeglieder, 4 Pfarrer und ein Prälat. Heute wohnen in dieser Gemeinde 1.400 Leute mit fallender Tendenz und ein Pfarrer, eine sterbende Gemeinde. Ich habe in den letzten Jahren ganz wenige Kinder getauft, eigentlich fast keine. Die eigenen doch, die habe ich getauft. Und dann aber viele beerdigt. Also in die Städte werden ja bekannt, immer leerer. Und dort mittendrin, beziehungsweise am Rande meiner Parochie, steht ja die Stiftskirche. Die kennen Sie hoffentlich. Die Stiftskirche ist nämlich das Wahrzeichen Stuttgarts. Dieser Turm, Und wenn Sie irgendwo Bilder sehen, Plakate, weltliche, immer wieder ist der Stiftskirchenturm neben dem Rössle das Wahrzeichen Stuttgarts. Aber was für ein Wahrzeichen. Sehen Sie, diese Kirche ist 1180 als kleine Kapelle entstanden. Dort war im ganzen Tal überhaupt nichts. Da war nur eine kleine Wegkreuzung in einem wunderschönen Nesenbachtal. Und an dieser Wegkreuzung stand ein kleines Kapellchen zum Heiligen Kreuz, neben einem Stutengarten, neben einem Pferdegarten. Dort stand diese kleine Kapelle, die heute noch, die kann ich Ihnen zeigen, in der Kirche, die sind die Quadersteine noch zu sehen, diese ganz kleine Wegkapelle, so wie Sie sie auch kennen, wenn man über die Landschaften geht, die stand dort. Das ist der Ursprung praktisch von Stuttgart. Und um dieses Kapellchen ist in vierfacher Erweiterung diese heutige Kirche entstanden. Württemberg ist man nie großzügig. Da baut man nicht eine große Kirche, machen wir eine kleine, wenn es nicht reicht, machen wir es größer, wenn sie halt immer ein bisschen erweitern, ja, Wände raus. Aber man hatte auch einen Turm und dann sagten sie, eigentlich müsste man zwei haben, Ulm hat schon so ein großes Ding da. Und dieser Stiftskirchenturm, der war dann nur halb hoch, so ungefähr um 1500, 1510. Und die Stuttgarter sagten sich, eigentlich, jetzt haben wir schon 300-400 Jahre eine Kirche, aber wir haben keine fertige Kirche. Und da kam der Baumeister Jörg Aberlin und sagte, wir müssen den Turm erweitern. Und die Stadt sagte, wir haben kein Geld. Und die Kirche ist recht nicht. Und dann kamen sie damals auf den Trichter, der günstig war, und sagten, wir machen einen Ablass. Ja? Für einen Stein für den Stiftskirchenturm, für einen Stein, was weiß ich, zwei Tage weniger Fegfeuer. Und die Sache klappte. Da kam Geld rein. Unwahrscheinlich, die Listen sind noch da. Und der Turm wurde weiter nach oben geführt. War Jubeltrubel. Und dann kam die Reformation in Stuttgart. Die erste Predigt, und bei einer der ersten Predigten sagte er, dass das mit dem Ablass überhaupt nichts sei. Und dass man für die Gabe überhaupt nichts kriege. Und da sagten sie, Entschuldigung, wir geben hier einen Ablass und kriegen nichts dafür. Dann geben wir auch nichts mehr. Der Stuttgarter gibt nichts mehr dafür. Und der wurde nicht weitergebaut und man bekam ein kleines Notdach drauf. Ein Notdach, dass sie sagten, in den nächsten Jahren werden wir dann diesen Turm vollenden, schön wie es Ulm und wie es Reutlingen und alle Reichsstädte in Württemberg haben. Liebe Freunde, dieses Notdach steht heute noch so. Stuttgart hat nie das Geld gefunden, den Turm zu vollenden. Somit ist dieser Turm, der Stiftskirchenturm, das Wahrzeichen der Sparer, der Knicker, das Wahrzeichen der schwäbischen Entenklemmer. Das ist der Stiftskirchenturm. Sehen Sie. Und immer, wenn Sie nach Stuttgart kommen, und das ist bis zum heutigen Tag beglieben, ich behaupte, es gibt keine Kirche mehr. Wir haben, nachdem die Kirche zerstört war und wieder aufgebaut, hat man im Chor drei bunte große Fenster gemacht. Und weitere drei sind noch dunkle Fenster, da müssten eigentlich auch wieder Farbfenster rein. Ein Fenster kostet nur, nicht wahr, für einen Mercedes, die das Classic-Tennisturnier unterstützen, überhaupt zu bezahlen aus der Portokasse 100.000 Mark. Herr Landesbischof, damalige Prälat Sorg, sagte 1980 anlässlich des missionarischen Jahres, er hat aufgerufen für Spenden für ein Kirchenfenster. Es kamen ganze 7.200 Mark zusammen. Man hat bis heute kein Geld für die Kirchen. Ist vielleicht auch gut so. Ich würde auch nicht unbedingt für ein Kirchenfenster heute opfern, aber es ist ein bisschen ein Zeichen. Zu viel hatte man nicht übrig. Und so steht die Kirche. Das ist also das eine, was sich an dieser Kirche auffällt, das Wahrzeichen der württembergischen Sparer. Und das Zweite, was Ihnen dort auffallen muss, Sie gehen vor an die Kanzel und direkt an der Kanzel, das Interessanteste, ist ein Grabmal. Und dort steht drauf, auf dieser Platte, Johannes Brenz. Und dieser Johannes Brenz, württembergischer Reformator, Freund Martin Luthers, dessen Reisekiste unbewacht in der Sakristei steht. Wenn Sie irgendetwas stehlen in der Stiftskirche, klauen Sie sich diese Kiste, da werden Sie reich. Aber sie steht komischerweise immer dort nur unbewacht, eine große Reisekiste, mit der er zu Martin Luther gefahren ist. Und dieser Johannes Brenz, der hatte ja ein Testament, von dem man weiß, dass er sagte, ich will immer an der Kanzel begraben liegen, damit, wenn dort nicht mehr das reine Evangelium gepredigt wird, er heraufkomme und den von der Kanzel hole. Das ist nicht von mir erzählt, das ist so. Und nun ist die Kirche im Juli 1944 zerstört worden. Und da ist zerstört worden und ich werde immer unruhig, wenn bei mir Leute aufstehen. Das hat mir ja einer gesagt. Also man muss mal als Prediger, ich habe mich schon immer hellwach. Und er sagt auch, also wenn mal Leute aufstehen und gehen, das dann sollte man langsam zum dritten Teil kommen, gell? Und der andere sagte, man sollte immer aufpassen, wenn die Leute auf die Uhr schauen. Ja, wäre ich immer ganz auf die Uhr. Das sei eigentlich gar nicht schlimm, wenn die Leute auf die Uhr schauen. Schlimm sei es erst, wenn die Leute so machen. Ja. Und so, ja, oder? Ja. Also, schonen Sie meine schwachen Nerven mit Ihren Uhren, ich kann Ihnen sagen. Ich bin ein armer Mensch. Aber ich muss Ihnen das noch, das Schöne von dieser, und von diesem Johannes Brenn sagen. Und 1944, als die Kirche zerstört wurde, ist ja auch praktisch innen, da waren stand nur noch Außenwände. Und als man wieder aufgebaut hat, versuchte aufzubauen, da hat man gesagt, vielleicht ist mit dem Grab stimmt gar nicht. Das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Und hat gegraben, 1954 erst ist die Kirche erst aufgebaut worden. Man wollte sie zuerst stehen lassen, so wie in Coventry, als Erinnerung an die schrecklichen Bombennächte damals im Kriege. Und hat man doch angefangen, vor allem Theodor Heuss war es, der es wieder betrieben hat, dass die Kirche aufgebaut wird. Und da hat man gegraben unter dem Platz der Kanzel. Die Kanzel stand an einem anderen Platz, die sogenannte Goldene Kanzel. Und tatsächlich, man fand einen zugelöteten Kasten. Und man hat diesen Kasten aufgemacht, diesen Metallkasten. Und, oh Schreck, in diesem Kasten war alles doppelt. Doppelt zwei Köpfe, es waren Knochen, aber alles doppelt. Und man hat es schnell wieder zugemacht. Man hat zuerst gesucht, ob der eine Kopf hat sehr wohl passt zu den Bildern. Er hatte ja einen richtigen Quadratschädel, der Johannes Brenz. Und das hat alles gepasst und die Fachleute sagen auch, und haben wieder zugemacht und hat diesen ganzen Kasten wieder unter der jetzigen Kanzel, der andere Standort, wieder versenkt, eine Platte drauf und hat sich Gedanken gemacht, was ist denn da los? Woher kommt es? Man hat es nie groß veröffentlicht, aber es ist so. Und dann kam einer drauf, und da gibt es eine Untersuchung. Nachdem Brenz gestorben war, hatten wir in Stuttgart noch einmal für 4 Wochen Gegenreformation. Und auf der Stiftskanzel, der Goldenen Kanzel, predigte nach dieser Untersuchung 4 Wochen ein Jesuit. Und der Jesuit wusste von Johannes Brenz und sagte, wenn der das gesagt hat, dann will ich auch hier begraben sein, damit, wenn dort nicht die reine katholische Lehre verkündigt wird, ich heraufkomme und herunterhole. Verstehen Sie? Und seither habe ich Ruhe. Es ist nämlich so, wenn ich katholisch predige oder falsch, dann kommt der eine, kann nicht unterhält ihn der andere. Die halten sich gegenseitig, scheint's. Und so meinen die. Und manchmal denke ich so vor der Predigt, schaue ich über den Frühstück hinunter und sage, Johannes, ganz ruhig bleiben heute. Nächsten Sonntag wird es wieder besser. Ich habe es etwas karikiert, aber das ist historisch, dass es so ist, dass die beiden dort liegen. Auch wenn man es nicht gerne natürlich veröffentlicht. Und trotzdem, der Johannes Prinz, dem es übers Grab hinaus wichtig war, dass das Evangelium recht gepredigt wird. nicht nach mir die Sinnflut. Wenn ich weggehe aus der Gemeinde, dann ist ja, kommen, sind ja die Nächsten verantwortlich. Nein, er wollte, das war seine Weise, dort liegen und noch, sofern ihm Gott erlaubt, im Grabe aufpassen, dass das Evangelium recht und lauter verkündigt wird. Und wenn manchmal heute wir immer wieder angegriffen werden, warum schreit ihr eigentlich immer so auf? Ihr seid immer die Pharisäer und Schriftgelehrten. Euch geht's, wird doch überall schon recht und richtig gepredigt. Es ist auch unser Auftrag, dafür zu sorgen, dass es schriftgemäß bleibt. Und dass die Rohre, in denen das lebendige Wasser läuft, dass diese Rohre nicht verstopft sind. Das ist also der zweite Punkt, den Sie sich in der Stiftskirche anschauen müssen, im Stiftsgebäude. Und der dritte Punkt, bevor wir die Kirche jetzt verlassen, ist, das müssten Sie, wenn Sie einmal runterkommen, anschauen, es ist eines kleines, verhältnismäßig kleines Kunstwerk erhalten geblieben, wohl das Schönste. Es ist verlagert gewesen, eine Steinhauerarbeit eines unbekannten Meisters aus dem 15. Jahrhundert, also aus mittelalterlicher Zeit, das heißt aus katholischer Zeit. Und dort für mich eines der schönsten Bilder, nämlich der berühmte Schutzmantel Christus aus der Stiftskirche. Dort ist der Gekreuzigte nicht nur als der Gekreuzigte dargestellt, wie es im Mittelalter das Pestkreuz immer üblich war, sondern schon unüblich, eigentlich schon evangelisch. Der Gekreuzigte, der Dornengekrönte, ist der, der mit seinen ausgestreckten, ermordeten, mit seinem ermordeten Körper unter geschlagenen Händen gleichsam einen Schutzmantel um seine Leute schlingt. Und der Gekreuzigte, der seine Leute schützt. Ein wunderschönes Bild, eine Plastik, die Sie sich einmal anschauen müssen. Mit diesem Bild gehen wir aus der Stiftskirche hinaus und ich zeige Ihnen andere Teile, aber es ist 16:30 und lassen Sie uns doch bis, wer ist hier zuständig, außer mir, bis lassen Sie uns 10 Minuten Pause machen, ja? Ja, bis 15:45, ist richtig.